Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Hallo Thomas, kannst du uns hören?
Hallo Flo, einen schönen guten Abend. Ich freue mich und grüße alle Hörerinnen und Hörer und ja, ich kann dich sehr gut hören.
Sehr gut. Fangen wir wieder an. Was gibt es denn Neues aus der Sicherungsverwahrung in Freiburg zu berichten?
Also zum einen, vor wenigen Tagen haben wir die Information erhalten, dass ein langjähriger Sicherungsverwahrter, Herr K. auf dem Hohen Asberg verstorben ist. Der Insasse lebte hier nur wenige Zellen neben der meinen, war knapp Ende 70, also hat fast das 80. Lebensjahr erreicht und war viele Jahre hier in der Strafvollzugsanstalt, war sehr beliebt bei den Bediensteten, die im Bereich des Schreinerhandwerkes gearbeitet haben, weil er da einiges auf dem Kasten hatte. Immer wieder habe ich ja auch auf meinem Blog über die Todesfälle im Bereich der Sicherungsverwahrung berichtet. Meine Todesfälle passieren überall. Allerdings ist natürlich für Sicherungsverwahrte, die viele Jahre im Gefängnis zubringen, es dann nicht besonders motivierend, wenn sie sehen, dass um sie herum so zumindest subjektive Wahrnehmung, mehr Leute dann sterben, als erfolgreich wieder in die Freiheit zurückkehren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, hier in der Vollzugsanstalt wurde jetzt am 12. Mai auch gegen Corona geimpft. Nach Mitteilung der Insassenvertretung haben wohl rund 75% der Insassen die Impfungen angenommen. Also es wurden knapp 500 Menschen, glaube ich, geimpft. Hier im Bereich der Sicherungsverwahrung lag der Anteil der Verweigerer ungefähr bei 10%. Also von 5 Sicherungsverwahrten weiß ich, dass sie sich nicht haben impfen lassen. Geimpft wurde mit dem Impfstoff Moderna. Jetzt warten die Insassen auf die Zweitimpfung, die dann am 23. Juni erfolgen soll. Und dann hoffen natürlich viele Insassen hier nicht nur in der Strafhaft, sondern auch in der Sicherungsverwahrung, dass dann der Alltag wieder sich etwas normalisiert, dass also die Besuchsbedingungen wieder normalisiert werden. Aktuell können Besuche nur mit einer Panzerglasscheibe zwischen Besuchsperson und Insassen erfolgen, dass auch abendliche Freizeitgruppen dann wieder revitalisiert werden und dass auch wieder Ausführungen, also das heißt das bewachte Verlassen der Haftanstalt, erfolgen kann. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt nur ganz kurz. Es gab ja vor einem Jahr, da wurde dann auch hier ein Ausbruch darüber berichtet, einen Angriff von zwei Sicherungsverwahrten, die in die Zelle eines Insassen eindrangen, ihn zusammenschlugen, dann noch in die Zelle eines anderen Insassen eindrangen und auch ihn verkloppten. Und diese beiden Insassen gerieten sodann in Verdacht, das Tiefkühlgemüse eines Insassen vergiftet zu haben, vermittels Rattengift. Und da fand im April ein mehrtägiger Strafprozess statt unter Vorsitz von Frau Dr. Kleine-Kosak vor dem Schwurgericht. Wegen des Rattengifts wurde es nämlich bei ihr angeklagt, wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Und wie in einer etwas eher schlechten Gerichtsshow, wie man sie vielleicht von RTL oder Sat.1 kennt, am dritten Prozesstag hob dann eine Zeugin, Frau Psychologierätin W. Die Hand und sagte, ich weiß noch was, so zumindest berichtete es die Badische Zeitung. Und im Zuge ihrer Aussage und dann auch noch relevanter E-Mails stellte sich heraus, dass es möglicherweise kein versuchter Mordanschlag der beiden Sicherungsverwahrten war, die angeklagt waren, sondern dass nicht ausschließbar ist, dass das angebliche Opfer das alles nur inszeniert hat, um sich an den beiden zu rächen. Demzufolge wurden die beiden von dem Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen. Für die körperlichen Übergriffe auf die beiden Insassen wurden sie jeweils zu 1 Jahr und 10 Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Gegen das Urteil wurde zwischenzeitlich Revision eingelegt, sodass es also noch nicht rechtskräftig ist.
Das sind die zwei jüngeren Männer in der Sicherungsverwahrung, die sich auch gerne verlegen lassen würden, richtig, oder?
Genau, das waren beide, der eine war 36, der andere 37 und beide haben sich seit längerer Zeit bemüht, die Vollzugsanstalt Freiburg in Richtung eines anderen Bundeslandes verlassen zu können. So wie es einem anderen Insassen im Jahr 2019 gelang, der hat nämlich auch gemeint, er möchte verlegt werden, schlug einen Insassen nieder und 6 Monate später fand er sich wunschgemäß in einem anderen Bundesland wieder. Das war bei den beiden jetzt Angeklagten und Verurteilten nicht der Fall, also deren Wunsch wurde nicht in dem Maße berücksichtigt und ja, die Reaktion war dann leider sehr destruktiv.
Ja. Jetzt haben wir schon ein paar tatsächlich Stellen aus dem Text, den du im April, Ende April veröffentlicht hast, der jetzt seine Aktualität hat im Mai, nämlich 10 Jahre Urteil zur Sicherungsverwahrung. Vielleicht einmal, was war das für ein Urteil, was eben vor 10 Jahren da vom Bundesverfassungsgericht gefällt worden ist.
Genau, zum Thema Sicherungsverwahrung wurde hier schon öfters was gesagt. Die Sicherungsverwahrung wurde 1933 von den Nationalsozialisten in das Strafgesetzbuch aufgenommen und seitdem kann der Staat Menschen, die ihre zugemessene Freiheitsstrafe verbüßt haben, auch über das Maß der Freiheitsstrafe hinaus in der Gittern halten, nämlich dann im Bereich der Sicherungsverwahrung. Von der Theorie nach soll ja die Strafe repressiv wirken, das heißt begangenes Unrecht sühnen, so die Konzeption, wohingegen die Sicherungsverwahrung rein präventiv, das heißt zur Verhinderung künftiger Straftaten dienen soll. Am 4. Mai 2011 hat das Bundesverfassungsgericht in einem relativ spektakulären Urteil alle oder weitestgehend alle Normen zum Bereich der Sicherungsverwahrung in der Bundesrepublik Deutschland als verfassungswidrig verworfen. Hintergrund hierfür war, dass noch die CDU-FDP-Koalition, falls sich noch irgendjemand der Hörerinnen und Hörer an Helmut Kohl erinnern kann, unter seiner Ägide wurde Anfang 1998 das Strafrecht reformiert, insbesondere das Sexualstrafrecht. Dafür gab es leider traurige Anlässe. Und im Zuge dessen wurde auch im Bereich der Sicherungsverwahrung eine Vorschrift geändert. Bis zum damaligen Zeitpunkt, also Anfang 1998, war es so, dass die erstmalige Anordnung in der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nach 10 Jahren zwingend zu beenden war. Das heißt, jemand, der 10 Jahre in der SV saß, wusste, nach 10 Jahren wird er entlassen. Das wurde gestrichen, denn der Gesetzgeber meinte, wenn jemand nach 9 Jahren, 11 Monaten immer noch als gefährlich gelte, warum sollte man ihn dann nach 10 Jahren einfach entlassen? Das ist eigentlich eine zulässige Gesetzesänderung, wenn denn nicht auch die längst verurteilten Menschen schon davon betroffen gewesen und geworden wären. Denn eigentlich verbietet das Grundgesetz die rückwirkende Verlängerung von Strafen. Und jetzt stellte sich natürlich die Frage, handelt es sich bei der Sicherungsverwahrung um eine Strafe? Das Bundesverfassungsgericht urteilte in einem ersten Verfahren 2004, Sicherungsverwahrung sei, wie eben dargelegt, keine Strafe, weil sie ja rein präventiv wirke. Dagegen zogen betroffene Insassen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg, der 2009 und 2010 in mehreren Urteilen genau gegenteilig entschied und meinte, selbstverständlich handele es sich bei der deutschen Sicherungsverwahrung um eine Strafe, mithin sei die rückwirkende Verlängerung, also diese Streichung der 10-Jahresfrist für die längst verurteilten Menschen, menschenrechtswidrig. Im Zuge dieses ganzen Geschehens sah sich dann das Bundesverfassungsgericht wiederum angerufen, von betroffenen Sicherungsverwahrten veranlasst, das ganze Sache nochmal zu prüfen, kam dann zu dem Ergebnis, das ist rechtswissenschaftlich dann für manche ganz interessant, zu sagen, wir entscheiden in Deutschland nach dem Grundgesetz, dass die Europäische Menschenrechtskonvention hat lediglich den Rang eines einfachen Gesetzes, also hat auch weiterhin bestritten, dass es sich bei der Sicherungsverwahrung um eine Strafe handelt, kam dann allerdings aufgrund anderer rechtlichen Erwägungen zu dem Ergebnis, dass die Streichung der 10-Jahres-Grenze doch problematisch sei und setzte dann dem Gesetzgeber bis zum 1. Juni 2013, also rund 2 Jahre, die Frist, die Ausgestaltung im Bereich der Sicherungsverwahrung neu auszurichten, insbesondere die konkreten Lebensbedingungen zu verbessern,
die sich ja dann doch sehr auch geähnelt haben mit dem Vollzug im Regelvollzug, oder? Von den Zellen und etc.
Genau, das war auch ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der nämlich die konkreten Haftbedingungen in den Blick genommen hat, während der Schwerpunkt des Bundesverfassungsgerichts immer darauf lag, auf der abstrakten Gesetzestheorie, denn von der Gesetzestheorie hat das Bundesverfassungsgericht natürlich recht, die Sicherungsverwahrung ist in dem Sinne theoretisch gesprochen keine Strafe, allerdings die Sicherungsverwahrung wurde und wird eigentlich auch bis heute in den Strafhaftanstalten vollstreckt, heute allerdings in separaten Gebäuden, die an große Strafanstalten angegliedert sind. Also bis zu der Änderung 1.6.2013 saßen die letztlich in einem eigenen Stockwerk, in einer eigenen Abteilung der jeweiligen Strafanstalt. Sie durften etwas mehr an Privatkleidung besitzen. Allerdings war das dann auch schon das höchste der Gefühle, was die Ausstattung und den Unterschied zur Strafhaft anbetrifft. Die Folgen vielleicht noch des Urteils vom 4. Mai 2011. Viele Bundesländer hatten dann neue Hafthäuser gebaut, hatten durchaus 2-stellige Millionenbeträge in die Hand genommen, zum Beispiel Bayern. um eben auf den jeweiligen Geländen von Strafhaftanstalten eigene Trakte zu errichten mit größeren Hafträumen. Die personelle Situation wurde aufgestockt, um da mal einen Wert zu nennen. In der Strafhaft ist es üblich, dass sich ein Mitarbeitender oder ein Mitarbeiter des Sozialdienstes um 90, manchmal auch 100 Inhaftierte kümmern muss. Hier im Bereich der Sicherungsverwahrung ist der Personalschlüssel 1:16, das heißt also erheblich günstiger. Das gleiche gilt auch für den Bereich des psychologischen Dienstes. Die Situation heute, 10 Jahre nach dem Urteil, das war eigentlich auch mit, nicht nur der Jahrestag war ein Anlass dafür, dass ich dazu was geschrieben hatte, sondern auch nochmal die Perspektive heute und die anfängliche Euphorie aus Sicht vieler Insassen und Insassinnen, auch wenn es nur ganz wenige Sicherungsformate gibt, zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd, ist ernüchternd. Die Euphorie ist eigentlich verflogen. Letztlich läuft es heutzutage in vielen Fällen darauf hinaus, dass Sicherungsformate, die die Sicherungsverwahrung antreten, dass denen gesagt wird, jetzt sind sie erstmal hier, jetzt haben wir erstmal viel Zeit, gucken mal in 5 Jahren, gucken wir mal in 8 Jahren, gucken wir mal in 10 Jahren weiter. Das heißt, für einen Großteil der Sicherungsverwahrten läuft letztlich die Unterbringung der Sicherungsverwahrung auf eine Zusatzstrafe hinaus, die einfach die Strafhaft, die ja verbüßt wurde, das heißt, die für die jeweiligen Taten zugemessene Strafe wurde ja bis zum letzten Tag verbüßt, weil die Sicherungsverwahrung schließt sich ja da erst an. Und das ist einfach eine Zusatzstrafe und für viele. Und wir haben hier im Bereich der Sicherungsverwahrung immer mehr Menschen, mittlerweile glaube ich um die 20%, die auch über die 10-Jahres-Grenze dann hinaus festgehalten werden. Und wozu das dann führt, hatten wir ja vorhin ganz kurz eingangs im Zusammenhang mit den beiden jetzt vor dem Landgericht zu 1 Jahr 10 Monate Verurteilten. Das heißt, wir haben dann einmal Autodestruktivität, wir haben einen hohen Anteil an Leuten, die Psychopharmaka nehmen und wir haben die Leute, die natürlich dann fremdaggressiv reagieren. Was dann, Entschuldigung, nochmal letzter Satz, aus Sicht der Justiz wiederum ja deren angebliche Gefährlichkeit unter Beweis stellt, traurigerweise.
Jetzt sitzt du ja selber auch schon sehr lange auch in Haft und auch in Sicherungsverwahrung und du schreibst in deinen Text, dass du eben beobachtest, dass die Sicherungsverwahrten, die in die SV kommen, ja auch immer jünger werden und da ja dann die Perspektive ja doch sehr, sehr dunkel ist, wenn man eben, wie du ja schon sagtest, auch sieht, dass man eher in der Sicherungsverwahrung stirbt, denn dass man rauskommt.
Genau, hatten wir vielleicht vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren noch Menschen, die erst mit 50, 55 oder 60 Jahren dann in die Sicherungsverwahrung eintraten, wo also Menschen jüngeren Lebensalters die absolute Ausnahme darstellten, haben wir heute regelmäßig hier Zugänge. Gerade vor wenigen Wochen ist hier einer gekommen, ich glaube, der ist 28 oder 29 Jahre alt, wo also letztlich die Schulzeit noch näher ist als die Rentengrenze. Das heißt, wir haben hier einen Generationswechsel letztlich im Bereich der Sicherungsverwahrung. Immer mehr jüngere Leute, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, die hier anlangen und die dann einfach aufgrund des Alters und aufgrund der Konfrontation mit den aus ihrer Sicht oftmals sehr perspektiv- und hoffnungslos anmutenden Zuständen dann auch nicht bereit sind, sich das widerspruchslos gefallen zu lassen und dann auf ein Verhalten zurückgreifen, das sie letztlich auch ins Gefängnis gebracht hat und dann halt eben entsprechend destruktiv agieren. Und aber ich meine, wenn man halt eben vielfach nur noch die endlose Verwahrung vor sich sieht, den Tod letztlich hinter Gittern, konfrontiert mit einer schier endlos anmutenden Verwahrung, dann lockt das halt bei vielen Menschen nicht unbedingt prosoziales Verhalten hervor. Zumal hinzukommt, damit mit sich eurer Sendung vielleicht zukünftig mal einem Gespräch, es dreht sich alles um die Kriminalprognose. Das heißt, kann verantwortet werden, den Menschen wieder in Freiheit zu setzen. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und der fällt halt eben bei Leuten, die in der Sicherungsverwahrung sitzen, fast immer zu Ungunsten des jeweiligen Insassen oder der Insassin aus.
Du schreibst auch in dem Text eben auch von einem biologistisch-deterministischen Menschenbild, was eben hinter der SV oder der Sicherungsverwahrung steht. Das würde sich ja dann auch erklären, dass eben so eine Prüfung ja eben negativ ausfällt, wenn man ja schon von parasitären Lebensstilen bei den Sicherungsverwahrten spricht.
Genau, also wir sollten ja nicht aus dem Blick verlieren, dass es die Nationalsozialisten waren, die die Sicherungsverwahrung ins Strafvollzugs-, ins Strafrecht eingeführt hatten. Noch während der Weimarer Republik hat sich unter anderem Kurt Tucholsky vehement gegen die Einführung der Sicherungsverwahrung ausgesprochen. Und das oberste Gericht der Deutschen Demokratischen Republik, ohne hier jetzt die Deutsche Demokratische Republik als Vorzeigestaat präsentieren zu wollen, hat in den 50ern entschieden, dass die Normen der Sicherungsverwahrung auf dem Gebiet der DDR nicht angewandt werden dürften, weil es einen nationalsozialistischen Ungeist atme. Nun würden heutige Juristen und Juristinnen, aber auch Bedienstete der JVA es vehement in Abrede stellen, dass hier irgend noch etwas fortwirke. Allerdings die im Zuge der Sicherungsverwahrung vorherrschende Einstellung des sogenannten geborenen Verbrechers, der geborenen Verbrecherin, ist eigentlich an vielen Ecken und Stellen in psychiatrischen Gutachten, in vollzuglichen Stellungnahmen, zumindest subkutan, immer noch zu spüren.
Ja, Thomas, mit Blick auf die Uhr danke ich dir vielmals für die Ausführungen und eben den Rückblick eben zu 10 Jahre neues Urteil zur Sicherungsverwahrung und von der anfänglichen Euphorie, was übrig geblieben ist. Danke dir.
Ich danke dir.